Einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Ich freue mich auch heute gemeinsam mit euch wieder im zweiten Buch Mose weiterzulesen und uns Dinge über Gott bewusst zu werden. Nun, und ich musste mich in der Vorbereitung für diese Predigt an eine Situation erinnern, die etwa 8 oder 9 Jahre zurückliegen muss. Ich weiß noch, ich war zu diesem Zeitpunkt frisch verheiratet und betreute auf der Arbeit einen größeren Kunden. Und ich war dort in Aalen bei diesem Kunden mehrere Wochen und vor Ort und habe dort einige Dinge gemacht. Und einmal sprach mich dann eine Frau an und es hat mich schockiert, weil sie mich sehr gut kannte, scheinbar. Sie kannte meinen Namen, sie kannte den Namen meiner Frau, sie kannte viele Dinge über mich und ich schaute sie an und dachte, wer bist du? Ich kenne dich gar nicht. Und ich habe mir da nicht so viel daraus gemacht. Ich habe gedacht, ich werde ihr bestimmt nie wieder begegnen. Und dann traf ich sie wieder und sie knüpfte an dem Gespräch von vorher an. Und ich habe diesen Moment verpasst zu fragen, wer bist du eigentlich? Warum kennst du mich? Und dann war das ein bisschen peinlich und ich habe dann weiter mit ihr gesprochen. Und so ging das dann über eine Woche oder mehr. Und ich hatte keine Ahnung, wer diese Person ist. Und dann dachte ich, okay, was mache ich, damit es nicht noch peinlicher wird? Ich bin durchs ganze Gebäude gegangen und habe mir die 300 Büros angeschaut und die Namen gelesen, die auf diesen Schildern standen. Und dann sah ich diesen einen Namen, Familienname aus Husenhofen. Und ich wusste, okay, von da muss diese Person kommen. Und ich habe es dann rausgefunden, um noch vor peinlicheren Momenten bewahrt zu werden. Mit diesem Namen, den ich dann herausgefunden habe, haben sich alle Zweifel meines Verstandes aufgelöst. Durch die Identität dieser einen Person konnte ich wissen, mit wem ich es zu tun habe. Wie viel wichtiger ist, dass wir den Namen Gottes kennen, mit dem wir es zu tun haben. Und vielleicht mögen wir manchmal diesem Gott begegnen und wir sind uns gar nicht bewusst, wer er wirklich ist, wie sein Name ist, was das für uns bedeutet. Und so ist es heute für uns wichtig, uns diese Frage auch zu stellen, worum es heute gehen soll. Eine Frage, die Mose selbst stellt. Wer bist du, Gott? Diese Frage möchten wir heute sehen und möchten einige Verse lesen aus 2. Mose Kapitel 3, dort weiterlesen, wo wir letzte Woche aufgehört haben. Schlag gerne auch mit auf. 2. Mose 3, ich möchte ab Vers 10 lesen. Und nun, geh hin, denn ich will dich zum Pharao senden, damit du mein Volk, die Kinder Israel aus Ägypten herausführst. Und Mose sprach zu Gott, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und dass ich die Kinder Israel aus Ägypten herausführen sollte? Und er sprach, weil ich mit dir sein werde. Und dies sei dir das Zeichen, dass ich dich gesandt habe. Wenn du das Volk aus Ägypten herausgeführt hast, werdet ihr auf diesem Berg Gott dienen. Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israel herabkomme und zu ihnen spreche, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt und sie zu mir sagen werden, was ist sein Name? Was soll ich zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Und er sprach, du sollst zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und Gott sprach weiter zu Mose, du sollst zu den Kindern Israel sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig. Und das ist mein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. Geh hin und versammle die Ältesten Israels und sprich zu ihnen, der Herr, der Gott eurer Väter ist mir erschienen, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs und hat gesagt, angesehen habe ich euch und das, was in Ägypten geschehen ist und ich habe gesagt, ich will euch aus dem Elend Ägyptens heraufführen in das Land der Kanaaniter und der Hethiter und der Amoriter und der Peresiter und der Hevititer und der Jebusiter in ein Land, das von Milch und Honig fließt. Und sie werden auf deine Stimme hören und du sollst hineingehen, du und die Ältesten Israels, zum König von Ägypten. Und ihr sollt zu ihm sagen, der Herr, der Gott der Hebräer ist uns begegnet. Und nun lass uns doch 3 Tagesreisen weit in die Wüste ziehen, damit wir dem Herrn, unserem Gott, opfern. Aber ich weiß wohl, dass der König von Ägypten euch nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand. Und ich werde meine Hand ausstrecken und Ägypten schlagen und mit all meinen Wundern, die ich in seiner Mitte tun werde, und danach wird er euch ziehen lassen. Und ich werde diesem Volk Gnade geben in den Augen der Ägypter. Und es wird geschehen, wenn ihr auszieht, sollt ihr nicht leer ausziehen. Und jede Frau soll von ihrer Nachbarin und von ihrer Hausgenossin silberne Geräte und goldene Geräte und Kleider fordern. Und ihr sollt sie für eure Söhne und auf eure Töchter legen und die Ägypter berauben. Amen. Nun, wir haben heute in diesem Text in gewisser Weise 2 Fragen vor uns, die Mose stellt. Einerseits fragt er Gott, wer bin ich? Und er fragt Gott, wer bist du? Und nachdem Mose diesem Gott in diesem brennenden Dornbusch begegnet und ihn näher betrachten will und feststellt, dass er dort mit Jesus selbst spricht, wird deutlich, unser Gott ist ein heiliger Gott. Und Mose, er zieht sich dort die Schuhe aus und er schaut nicht dort hinein, er verbirgt sein Angesicht. Und mitten in dieser Gottesoffenbarung wird letztendlich deutlich, dieser Gott, er offenbart sich Mose, um diese gute Nachricht zu überbringen. Ich habe das Schreien gehört, ich habe den Schmerz gesehen. Ich bin gekommen, um euch zu retten. Ich bin gekommen, um mich euch zu offenbaren. Und ich will dich zum Pharao senden, damit du dieses Volk aus dem Land führst. Und während Gott das so sagt, in Vers 10, scheint er in Mose einen wunden Punkt getroffen zu haben, den Mose so nicht stehen lassen kann. Und er beginnt, Fragen zu stellen. Und die erste Frage ist, wer bin ich denn? Mose kommt erst auf diese Frage, als Gott ihn so sehr damit konfrontiert, mit der Aufgabe, die er für ihn bereithält. Und Mose sagt hier, wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Israeliten aus Ägypten herausführe? Und ich weiß nicht, ob es dir so geht wie mir, aber ich fühle Mose hier so sehr. Mit anderen Worten sagt er eigentlich, Gott, du hast den Falschen. Ich bin's nicht. Du musst dich geirrt haben, Gott, ich bin nicht die Person, die das tun kann. Vielleicht sagt er oder denkt er, schau mein Leben doch an. Ich bin ein totaler Versager. Meine Zeit in Ägypten ist 40 Jahre her. Und jetzt bin ich seit 40 Jahren hier ein Hirte, ein ganz normaler Hirte, ein Nobody. Und wir würden vielleicht sagen, ach Mose, du Kleingläubiger, wenn Gott dir schon so nahe kommt und so persönlich mit dir redet und dich berufen will, stell dich doch nicht so an. Wir würden alles dafür geben, so eine direkte und klare Berufung zu bekommen, oder? Wir würden uns geehrt fühlen, so eine große Aufgabe von Gott zu bekommen, ein großer Führer des Volkes sein zu dürfen. Wir würden sagen, wenn Gott dir so persönlich begegnet, du musst ihm einfach folgen. Du musst es einfach tun. Du musst ihm einfach vertrauen. Stell dich nicht so an, Mose. Aber so mehr ich darüber nachgedacht habe, desto mehr stehe ich auf der Seite von Mose und ich verstehe ihn. Ich wäre ungern der Mann, der Israel aus Ägypten herausführen sollte. Wenn ich an das letzte Gespräch denke, das Mose mit Hebräern hatte, vor 40 Jahren ist es nicht so gut gelaufen. Da wurde ihm gesagt, wer hat dich eigentlich zum Obersten und zum Richter über uns gesetzt? Willst du mich töten, wie du auch den Ägypter getötet hast? Ich wäre nicht gern an Moses Stelle, der zurückgeschickt wird in die Höhle des Löwen, einem Mann gegenüberzustehen, der gefeiert wird wie ein Gott, die Aufgabe zu bekommen, ein Volk mit 600.000 Männern aus einem Land zu führen und dabei noch all die Ägypter zu bestehlen, ihres Goldes zu erleichtern und dann mit einem hartnäckigen Volk über viele Jahre in der Wüste zu kämpfen. Jede einzelne Frage, die Mose stellt, wäre auch meine Frage. Jede einzelne Frage und jeden Einwand, den Mose Gott vorlegt, wäre auch mein Einwand. Und ich hätte wahrscheinlich noch viele Einwände mehr. Ich verstehe ihn. Ich verstehe ihn so gut. Und diese Frage, die er sich stellt, die betrifft uns alle. Wer bin ich? Wer bin ich? Und wir sehen dabei, eigentlich jeder Mensch erlebt das. Er sucht deine Identität. Er sucht eine Identität. Das ist die Frage, die sich jeder Mensch irgendwann in seinem Leben stellt und manchmal noch viel mehr, wer bin ich? Naja, früher war diese Frage sehr einfach zu beantworten. Du tust das, was deine Eltern getan haben. Du übst den Beruf aus, den dein Vater schon ausgeübt hat. Du wirst niemals an einem anderen Ort leben. Wenn du in Böbingen geboren bist, wirst du für immer in Böbingen bleiben. Du wirst nie aus den Traditionen und Gewohnheiten deiner Eltern ausbrechen. Du wirst die Lebensrichtung deiner Eltern übernehmen und weiter darin leben. So war das Leben früher. Da gab es nicht ganz so viele Identitätsfragen, wie wir es vielleicht heute haben. Aber heute ist die Frage nicht so einfach zu beantworten. Heute können wir uns täglich neu definieren, neu verändern. Wir ziehen einfach dorthin, wo es uns gerade passt. Wir nehmen teilweise Kulturen an, die uns noch Dinge geben können, was uns bis dahin fehlt. Wir können uns ein neues, ein besseres Ich aufbauen über Social Media und jemand sein, der wir in Wirklichkeit gar nicht sind. Glückliche Bilder posten, obwohl wir unglücklich sind. Gemeinschaftsbilder posten, während wir doch einsam sind. Den Anschein zu erwecken, wir wären geliebt, obwohl wir verhasst sind. Wir können einmal im Jahr unser Geschlecht ändern oder den Namen ändern, ist kein Problem heute. Die Frage nach der Identität ist viel komplizierter geworden, weil wir meinen, es selbst in der Hand zu haben und zu arbeiten können. Schau, die Sache mit der Identität ist so, durch den Zusammenbruch unserer Gesellschaft, durch den Zusammenbruch aller moralischen Werte und auch durch den Zusammenbruch unserer eigenen Sichtweise auf Gott und die Sichtweise, die hier herrscht in unserem Land, wird nur deutlich, dass wir der Mittelpunkt unserer Identität sind. Du bist der Mittelpunkt dessen, wer du bist. Wenn Identität nicht etwas ist, und das ist wichtig, wenn Identität nicht etwas ist, was du bekommst, sondern Identität etwas ist, was du erarbeiten kannst, wofür du sorgen kannst, was du bewahren kannst, was du schaffen kannst, geht dieser Weg nur so lange, bis du merkst, dass du dem nicht gewachsen bist. Bis du merkst, dass deine eigene Welt zusammenbricht. Mose stellt diese Frage nach seiner Identität zu einem Zeitpunkt, als er nicht mehr weiß, wer er ist. Zu einem Zeitpunkt, als Gott ihm eine Aufgabe anvertraut, die für ihn zu groß ist. Er merkt, dass er es nicht schafft. Fragt Gott, wer bin ich eigentlich? Und das führt ihn dazu, dass er in seiner Identität scheitert. Das ist auch der Moment in unserem eigenen Leben, wo wir merken, dass wir an unserer eigenen Identität scheitern müssen, wenn unsere Identität von Leistungen abhängt, von unserer Herkunft, von unseren Fähigkeiten abhängt. Wenn es also eher eine Identität des Tuns ist, als eine Identität des Seins. Mose fragt nach dieser Identität, während Gott ihm die Aufgabe gibt, die für ihn selbst viel zu groß ist. Und so geschieht es heute auch oft in unserem Leben und in unserem Umfeld, in unserer Gesellschaft, dass wir es gar nicht schaffen können, diese Identität aufrechtzuerhalten und wir brechen irgendwann unter diesem Druck zusammen. Wenn ich beispielsweise an mein eigenes Leben denke, dann kann ich hier ein vielfaches Versagen beobachten. Ich denke vielleicht an meine Identität als Ehemann und will einem guten Bild nachfolgen, das Gott in seiner Schrift aufzeichnet, aber ich schaffe es nicht und ich versage. Oder ich will in meiner Identität ein guter Vater sein und meine Kinder nach Gott gewollten Prinzipien erziehen, aber ich versage, weil ich es nicht schaffe. Und diese Identität bricht zusammen. Egal in welchen Lebensbereich ich hineinschaue, wenn ich die Frage, wer bin ich, von meinen Leistungen und von meinen Rollen abhängig mache, schaffe ich es nicht, weil ich in dieser Identität scheitern muss. Und dann fange ich an, sie neu zu definieren. Dann ist meine Identität vielleicht nicht ein Ehemann oder ein Vater, sondern irgendetwas anderes. Und ich versuche es in einem nächsten Bereich, dort meine Identität zu finden, aber ich schaffe es nicht, weil es mich immer auf meine Knie zwingt. Und so gibt es viele Gefahren für uns, viele Gefahren, in die wir hineintappen können, dort unsere Identität zu suchen, bis wir irgendwann voller Scheitern vor Gott stehen und sagen, Gott, wer bin ich eigentlich? Weil das, was ich tue, das kann ich nicht sein. Eine der größten Gefahren finden wir heute in Medien. Und das ist wahrscheinlich die beängstigende Entwicklung, durch Medien und das Präsentieren des eigenen Selbst versuchen wir, eine Person zu sein, die wir gar nicht sind. Versuchen wir, Dinge zu tun und Dinge zu zeigen, die so gar nicht unser Leben widerspiegeln. Und wir spielen diesen Menschen, die sich das anschauen, vor, dass das unser Leben wäre, aber es ist nicht unser Leben. Und irgendwann glauben wir diese Lüge auch noch selbst. Und diese Art, sich über Social Media zu präsentieren, ist einfach nur ein gefährlicher Versuch, seine eigene Identität aufzubauen und sie zu erarbeiten. Und was sich auch immer dahinter verbirgt, ob es ein Anti-Einsamkeitssyndrom ist oder zu wenig Aufmerksamkeit, zu wenig Beliebtheit, zu wenig Liebe, zu wenig Selbstwertgefühl, egal was, am Ende steckt dahinter, hinter so einem Leben eigentlich immer Selbstbetrug. Entweder sinnloser Zeitvertreib oder eine Selbstdarstellung. Vielleicht bist du auch die einzige Ausnahme, die ich noch nicht gesehen habe, bei der das ganz anders ist. Aber das ist die große Gefahr, der wir alle zugrunde liegen. Vielleicht suchst du deine Identität nicht in Medien, aber in Beziehungen. Du versuchst Sicherheit und Halt in Beziehungen zu finden, in Freundschaften, in Familie, aber es gelingt dir nicht. Wann immer du dich dann in Selbstsicherheit wiegst und dich unbesiegbar in deinen Beziehungen fühlst, geht die eine Freundschaft kaputt. Lebt man sich in dieser einen Beziehung auseinander. Kein Mensch kann uns diese Identität geben. Vielleicht ist es das Berufsleben, die Karriere, dein Wissen. Heute sehen wir viele Motivationsreden. Du kannst alles erreichen, du kannst alles schaffen. Geld im Internet verdienen, dein eigenes Team leiten. Und so schnell kommst du in diesen Kampf gegen deine eigene Identität. Und diese Liste von Gefahren, die könnten wir beliebig weit erweitern. Und wir würden jedes Mal dasselbe sehen. Du wirst scheitern. Auf diesem Weg, deine Identität aufzubauen, du wirst scheitern, wenn du es versuchst. Denn diese Suche kann nur ins Scheitern führen, bis du am Ende anerlangst, deine Identität zu finden. Und Überraschung, es liegt nicht in dir. Es ist etwas von außerhalb. Während Mose also diese Frage stellt, Gott, wer bin ich, antwortet Gott auch auf diese Frage. Und er sagt, weil ich mit dir sein werde. Und wir sagen, Gott, Moment mal, das ist nicht die Antwort auf meine Frage. Ich habe gefragt, wer bin ich denn eigentlich, dass ich das tun sollte? Und Gott sagt, ich werde mit dir sein. Punkt. Das ist deine Identität. Und wir würden vielleicht sagen, Mose, hör mir mal zu. Du bist der richtige Mann dafür. Du bist perfekt dafür. Schau mal, du bist von Gott gewollt, wie Gott dich gesegnet hat in dieser kleinen Flussreise als Baby. Was das für ein Beweis ist. Schau mal, wie du gesegnet bist, dass Gott dich von einem kleinen hebräischen Jungen, der eigentlich getötet werden sollte, zu einem ägyptischen Prinzen gemacht hat. Du hast Mut bewiesen, einen Ägypter zu stoppen. Okay, ist nicht ganz so gut gelaufen, du hast ihn getötet, aber dein Herz hat das offenbart. Du bist mutig, ein mutiger Mann. Und du bist durch Wüsten gewandert, in andere Länder gereist, ganz allein auf dich gestellt. Du hast gelernt zu überleben. Du bist ein Survival-Mensch. Du hast 40 Jahre als Hirte gelebt. Du kannst beständig eine Aufgabe ausführen. Du weißt, was es heißt, zu führen und zu leiten. Du bist ein richtiger Hirte. Und vielleicht würden wir noch sagen, und außerdem hast du den Gabentest, den wir in der Gemeinde gemacht haben, gut abgeschlossen. Du bist unser Mann. Und die Leute in der Gemeinde, sie sehen dich auch so. Und wir würden es schon irgendwie schaffen, all diese Dinge hervorzuheben, um Mose klar zu machen. Mose, du bist der Leiter, du bist der Mann. Gott macht das nicht. Gott macht das überhaupt nicht. Er sagt nichts über Mose. Erstaunlich, kein Wort über ihn selbst. Keine positive Eigenschaft, keine Errungenschaft, keine Fähigkeit, keine Gabe, nichts. Er hebt nichts in Mose hervor, sondern um Mose die Identität zu geben, die Mose braucht, braucht er etwas von außerhalb. Nichts von ihm selbst. In ihm ist nichts Gutes, was Gott hervorheben könnte und sagen könnte, darauf kannst du vertrauen. Es ist etwas außerhalb. Und Gott sagt ihm, ich werde mit dir sein. Darauf kommt es an. Ich werde mit dir sein, das ist deine Identität. Du entscheidest, wer du bist. Das ist eine große Lüge. Gott mit dir, das entscheidet, wer du bist. Wir haben so viele Beispiele im Alten Testament darüber, was für einen Unterschied macht, wenn Gott mit einem ist. Vielleicht denken wir da an Josua. Gott verspricht ihm und sagt, so wie ich mit Mose gewesen bin, so bin ich mit dir und ich werde dich nicht alleine lassen, sei stark und mutig. Und Gott führt durch Josua das Volk in dieses Land. Die Feinde werden besiegt, das Land wird eingenommen, Mauern werden eingerissen, allein durch die Kraft Gottes. Das macht den Unterschied, wenn Gott mit dir ist. Denk einmal an Gideon, wie seine Armee sich immer verkleinern muss bis 300 Männer und Gott mit ihnen ist. Und dadurch bekommen sie diesen Sieg. Durch Schwachheit bringt Gott Königreiche zu Fall. Durch Schwachheit und durch Glauben bringt Gott auch bald ein Pharao in die Knie. Das waren nicht besondere Männer, die besondere Gaben hatten, sondern es waren Männer, die den Vorteil hatten, dass Gott mit ihnen war. Das machte es besonders. Wir können in unserem Leben oder du kannst in deinem Leben nur standhalten, nur jemand sein, der eine gesicherte Identität hat, wenn Gott mit dir ist, wenn Gott bei dir ist. Und wenn das nicht so ist, dann ist all das nur ein kläglicher Versuch, deine eigene Identität zu suchen und zu finden und aufrechtzuerhalten und dafür zu kämpfen. Aber es wird dir nicht viel nützen. Du brauchst Gott auf deiner Seite, wenn du eine bleibende Identität haben möchtest. Gott gibt vor, welche Identität du hast. Entweder bist du von ihm angenommen oder du bist es nicht. Entweder sind dir deine Sünden vergeben oder sie sind dir nicht vergeben. Entweder ist Jesus dein Herr oder Jesus ist nicht dein Herr. Und Gott stellt das klar und sagt, das ist das Zeichen. Du wirst es schon noch sehen, wenn du mit diesem Volk an diesem Berg stehst und ihr mich anbeten werdet. Auf diesem Berg, das wird das Zeichen sein, dass ich dich gesandt habe, dass ich mit dir gewesen bin. Aber das wirft irgendwie eine zweite Frage auf. Diese Frage stellt Mose ebenso. Aber wer bist du? Und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen spreche, der Gott, eure Väter, hat mich zu euch gesandt und sie mir sagen werden, was ist sein Name? Was soll ich zu ihnen sagen? Also Mose, er bohrt nochmal nach, bevor er zu diesem Dienstangebot zusagt und sagt, also angenommen, ich würde jetzt dorthin gehen und ich würde zu ihnen sagen, so und so sieht's aus, Gott ist mir begegnet und sie fragen mich, ja, aber wie heißt denn dieser Gott? Was soll ich ihnen sagen? Was ist dein Name? Und Gott antwortet ihm, ich bin, der ich bin. Und du sollst zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Und diese Aussage Gottes, sie stellt uns vor ein riesiges Problem, weil wir Ehrfurcht davor haben müssen, über diese Aussage Gottes zu sprechen. Weil wir niemals ergründen können mit unserem geringen Verstand, was das bedeutet, was Gott hier sagt. Jede Erklärung und jeder Versuch, das zu verstehen und zu definieren, ist begleitet von Schwachheit und es ist unzureichend. Aber lasst es uns versuchen, was bedeutet sein Name? Auch wenn es nur ein kläglicher Versuch ist, eine Definition des Namens Gottes zu geben, lässt Gott uns immer wieder doch mit Gnade Dinge verstehen. Du und ich, wir brauchen immer Dinge von außerhalb, um zu erklären, wer wir sind. Du brauchst immer etwas, das du hinzufügen musst, von außerhalb, um zu erklären, wer du bist und wie du bist. Du würdest vielleicht sagen, ich bin ein Vater oder ich bin eine Mutter oder ich bin ein Sohn oder ich bin ein Ehemann oder eine Ehefrau oder ich bin ein Arbeitnehmer oder ich bin ein Chef oder ein Musiker oder sonst etwas. Du versuchst deine Rolle zu beschreiben, indem du etwas von außerhalb, das außerhalb von dir ist, hinzuzufügen. Oder du würdest es versuchen mit irgendwelchen Eigenschaften und würdest sagen, okay, ich bin großartig oder ich bin wundervoll oder ich bin liebenswürdig. Also ich hoffe nicht, dass du dich mit diesen Worten beschreiben würdest, aber das sind Eigenschaften, die wir hinzufügen müssten, um uns zu beschreiben. Aber Gott braucht nicht externe Dinge, die er hinzufügt, um sich selbst zu beschreiben, sondern er sagt, ich bin. Ich bin einfach. Ich bin, der ich bin. Und dabei ist es nicht ganz klar von der Zeitform des Verbes, ob sich das auf die Vergangenheit, die Gegenwart oder Zukunft bezieht. Diese Aussage Gottes bleibt bewusst mehrdeutig, damit wir es auch auf alle Zeitformen beziehen können. Also könnte dieser Name drei Dinge bedeuten. Entweder ich bin der gewesen, der ich immer gewesen bin. Oder ich bin, der ich bin. Oder ich werde sein, der ich sein werde. Dabei schwingt so ein bisschen der Gedanke mit, dass wir es so verstehen könnten, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, also der Gott der Patriarchen, Vergangenheit, begegnet einem Volk in Ägypten in der Gegenwart, um sie zu befreien, um sie dann in der Zukunft in das verheißene Land zu führen. Das ist der Gott, ich bin, der ich bin. Und daher kommen auch diese Worte aus Offenbarung 1, Vers 8. Ich bin das Alpha und das Omega, spricht der Herr. Gott, der da ist, der da war und der da kommt, der Allmächtige. Gott ist immer da gewesen. Er ist der ewig Existierende von Anfang an. Er wurde nie erschaffen. Alles, was wir sehen, alles, was wir anfassen, alles, was wir betrachten können, wurde irgendwann geschaffen. Die Welt und all das, was darin ist, wurde geschaffen. Aber Gott war immer da. Dieser Name Gottes, den wir in den Schriften mit diesen vier Buchstaben finden, JHWH. Die Juden, sie weigerten sich, diesen Namen auszusprechen, hatten Angst, diesen Namen leichtfertig auszusprechen und abzuschreiben. Und wie genau der Name ausgesprochen wurde, ist bis heute eigentlich unbekannt, weil die Vokale fehlten. Und da, wo die Bibel meistens in Großbuchstaben Herr schreibt, ist dieser Name Jahwe zu finden. Was wir dabei sehen dürfen, ist ein Hinweis auf Jesus. Letzte Woche haben wir gesehen, dass der Engel des Herrn hier mit Mose spricht, was uns darauf schließen lässt, dass es Jesus selbst war. Und dieser Name Jahwe, den wir so oft auch in den Schriften finden, bezieht sich nicht nur auf den Gottvater, sondern gleichzeitig auch auf den Sohn. Ich will nur kurz ein paar Querverweise darlegen, warum das auch vielleicht wichtig für uns ist und die Bibel das aufzeigt. Und das ist einfach ein wichtiger Hinweis für die Gottheit von Jesus, ist bereits im Alten Testament. In Joel 3, Vers 5, ein Vers, der gerne auswendig gelernt wird, der auch zitiert wird im Neuen Testament. Und es wird geschehen, jeder, der den Namen des Herrn anrufen wird, wird errettet werden. Denn auf dem Berg Zion und in Jerusalem wird Errettung sein, wie der Herr gesprochen hat und zu den übrig gebliebenen, die der Herr berufen wird. Diese Verse werden von Paulus in Römer 10 zitiert und er macht dort unmissverständlich klar, wo Joel 3, Vers 5 schreibt, diejenigen, die den Herrn, den Namen des Herrn anrufen, den Namen Jahwes anrufen, zeigt Paulus in Römer 10, dass Jesus angerufen werden soll, damit Menschen gerettet werden. Und hier macht er klar, dass Jesus damit gemeint ist. Ähnlich auch in Jesaja 45, hier heißt es dann in Vers 23, und ich habe bei mir selbst geschworen und aus meinem Mund ist ein Wort in Gerechtigkeit hervorgegangen und es wird nie rückgängig gemacht werden, dass jedes Knie sich vor mir beugen und jede Zunge mir schwören wird, nur in dem Herrn. Von mir, wird man sagen, ist Gerechtigkeit und Stärke. Und hier zeigt er ganz klar auf, dass vor diesem Herrn, Jahwe, sich jedes Knie beugen wird und jede Zunge schwören wird. Und vielleicht bist du jetzt ein aufmerksamer Bibelleser und sagst, Moment mal, da gibt es doch diese Stelle in Philipper 2, wo Paulus sagt, dass jedes Knie sich vor dem Herrn Jesus beugen wird und ihn bekennen wird. Und auch hier wird sichtbar, dass Jesus dieser Name gehört. Aber vielleicht noch am deutlichsten diese Stelle aus Johannes 8, wo die Juden mit Jesus streiten. Und da geht es um Abraham und er sagt, Abraham hat frohlockt, als er meinen Tag herannahen sah. Und sie sagen zu ihm, Moment mal, du bist noch nicht mal 50 und du willst sagen, du kennst Abraham oder hast ihn gesehen? Und Jesus sagt dann, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham wurde, bin ich. Und sie wollen ihn töten, weil er selbst von diesem Namen Gottes Gebrauch macht und sagt, ich bin es. Ich bin, der ich bin. Und Abraham wurde irgendwann, aber bevor er wurde, bin ich. Und lasst uns versuchen, nun in diesem Text zu verstehen, was Gott uns zeigen möchte, was dieser Name bedeutet. Wir könnten viele Dinge nennen, aber der Text, er nennt uns drei Dinge, die wir hier sehen können, und lasst uns auch davon neu unsere Augen auf diesen Gott richten. Das Erste, das wir sehen dürfen, ist ein ewiger Name. In Vers 15 wird das deutlich. So sollst du zu den Kindern Israel sagen, der Herr, der Gott eurer Väter, der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs hat mich zu euch gesandt. Das ist mein Name auf ewig und das ist mein Gedächtnis von Geschlecht zu Geschlecht. Gott sagt hier, das ist ein ewiger Name. Ich bin, der ich bin, ist ein ewiger Name und dieser Name, er wurde ihm niemals gegeben. Und sowas kennen wir nicht. Wir sind irgendwann mal geboren worden und uns wurde ein Name gegeben und das war der Anfang unserer Selbst. Aber dieser Name Gottes, er ist schon immer da gewesen und er wird immer da sein. Er wird immer der gleiche bleiben. Er stellt sich Mose mit einem Namen vor, ein Name in Ewigkeit. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber für mich ist das eine so beruhigende Erkenntnis. Ein Name, der immer bleibt. Wie schnell wird ein Name vergessen, wenn jemand gestorben ist? Eine kurze Zeit bleibt er im Kopf und so lange wir einige Dinge dann später erlebt haben ohne diese Person, der Name geht immer mehr in Vergessenheit. Aber in diesem Namen können wir ruhen. In einem Namen, der schon immer da gewesen ist und der immer da sein wird. Aber nicht nur von dieser Existenz des Namens her, sondern auch, dass der, dem dieser Name gehört, unveränderlich ist. Gott kann nicht verändert werden. Er kann nicht besser oder schlechter werden. Er kann sich nicht entwickeln, sondern er ist immer derselbe gewesen und geblieben. Und ich schaue in meine Welt und sage, meine Welt verändert sich ständig. Meine Laune kann sich schnell verändern. Meine Sicherheiten können sich schnell verändern. Meine Beziehungen können sich schnell verändern. Alle Dinge können sich schnell verändern. Aber dieser Gott, der sich hier vorstellt mit diesem Namen, er verändert sich nicht. Er macht es deutlich, es ist ein Gedächtnis. Von Generation zu Generation, dieser Name, er ist ewig. Ständig soll man sich an diesen Namen erinnern. Und sich daran erinnern, wir haben es mit einem unveränderlichen Gott zu tun. Ein Gott, der ewig ist. Stell dir einen Namen vor, der niemals aus Präsenz geht. Ein Name, der für immer ist. Ein Name, der für immer bleibt. Ein Name, der nicht sterben kann. Das ist eine wundervolle Botschaft, die uns nur erahnen lässt, wie herrlich dieser Gott ist, der sich hier Mose vorstellt. Aber wir sehen auch im Text einen souveränen Gott, einen mächtigen Gott. Und er zeichnet Mose eigentlich schon die ganze Geschichte vor. Und stell dir vor, Gott beruft dich in einen Dienst und er sagt dir bereits alles, was passieren wird. Wenn ich in all diesen Jahren schon gewusst hätte, was alles passieren wird, hätte ich vielleicht einerseits so Angst gehabt, erst recht zu sagen, okay, dann erst recht nicht. Oder es wäre eine sehr beruhigende Erkenntnis gewesen, weil ich weiß, dass Gott alle Dinge tut. Er sagt hier in Vers 17, ich führe euch aus diesem Land der Ägypter und ich führe euch auch in das verheißene Land. Und in Vers 18, dass das Volk seine Stimme hören wird oder auf ihn hören wird. In Vers 19, dass Mose zum König von Ägypten gehen wird, aber er ihn nicht ziehen lassen wird, auch nicht durch eine starke Hand, aber dass Gott, Vers 20, Ägypten schlagen wird mit Wundern und Zeichen. Und danach werden sie ihn ziehen lassen, sogar mit all dem Reichtum, dem Gold und Silber. Und was hier so schön sichtbar wird, ist, Gott hat diese uneingeschränkte Macht über die ganze Erlösungsgeschichte. Und er geht durch diese Geschichte. Und er lässt Mose bereits in diesen Details all diese Dinge wissen. Er darf wissen, ganz garantiert, Gott wird sie herausführen. Und Gott wird sie in dieses Land führen und er weiß, dass das Volk ihm glauben wird. Gott sagt es, das Volk wird dir glauben. Aber erst nach diesen ganzen Wundern und Zeichen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du so darüber nachdenkst, über diese Macht, die Gott hat und wie er sie einsetzt. Aber es ist eine so schöne Erkenntnis. Eine so schöne Erkenntnis, weil wir einen Gott vor uns haben, der alle Dinge weiß und der alle Dinge tun kann und dass alle Dinge auch nach seinem Plan verlaufen. Jede Gefahr, die er zulässt oder abwendet. Alles, was er weiß, alles, was passiert, weiß er schon lange und führt und leitet diese Geschichte nicht mit einer großen Distanz, nicht weit, weit weg, dass er uns nicht verstehen könnte, sondern mittendrin. Er bleibt nicht irgendwo ganz weit weg, sondern er ist mitten in diesem Volk. Und wirkt dort. Das kann uns, wenn wir über diesen Namen Gottes für unser Leben nachdenken, so viel Unsicherheit nehmen, so viel Angst nehmen, weil wir einen Gott haben, der uneingeschränkt Macht hat und der nicht weit weg ist, sondern da ist. Sicher, Mose hatte Angst vor diesem Pharao, der wahrscheinlich mächtigsten Person zu dieser Zeit.
Und gleichzeitig sagt Gott schon von vornherein, der Pharao hat nie eine Chance gegen Gott gehabt. Denn der Ich Bin ist uneingeschränkt mächtig. Und obwohl Mose den Pharao bitten soll und zu ihm gehen soll, wird es erst passieren, wenn Gott ihn zwingt. Schau, das ist so besonders. Deine Identität und meine Identität, sie ist beschränkt. Sie ist beschränkt. Wir sind meistens so, wie unser Leben uns geprägt hat. Unsere Kindheit, unsere Erfahrungen, unseren Beruf, unsere Beziehungen. Wir können gar nicht so viel anders sein, weil wir so groß geworden sind und so geprägt worden sind. Aber Gottes Identität ist nicht daran gebunden. Seine Identität ist nicht an Aspekte gebunden, die ihn dazu binden, so zu sein, sondern er ist ewig und unbeschränkt. Und wenn das nicht für Mose und die Israeliten eine wundervolle Ermutigung ist, so soll es auch für uns eine unglaublich große Ermutigung sein, dass dieser Gott mit diesem Namen uns begegnen will und sich uns offenbart. Aber wir sehen auch, dass wir einen Gott des Bundes haben. Er sagt, ich bin und nicht, ich könnte sein. Manchmal passiert es in meinem Leben, ich mache das eigentlich ganz gerne, wenn ich eine Zusicherung gebe, dann modifiziere ich das noch ein bisschen, damit ich ein Schlupfloch habe, meinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen. Also ich sage dann, ich werde es tun, wenn ich Zeit habe. Oder wenn du lieb bist, dann bekommst du vielleicht ein Eis. Oder wenn du mir hilfst, dann helfe ich dir auch vielleicht. Oder ich liebe dich mit völliger Hingabe, wenn du mich zuerst liebst. Oder du mich mehr liebst. Oder du mich mindestens genauso liebst. Vielleicht in einer übertriebenen Form, aber ähnlich tun wir das. Wir scheuen uns irgendwie davor, absolute Zusagen zu machen, weil wir wissen, dass wir sie nicht einhalten können. Aber Gott tut das nicht. Er lebt nicht in einer Welt voll Möglichkeiten, sondern er lebt in einer Welt des Seins. Denn in Vers 17 macht er es so klar, ich werde euch hinausführen. Nicht vielleicht, nicht wenn ihr all diese Dinge getan habt, wenn ihr wirklich genug glaubt, wenn ihr das und das tut, sondern ich werde euch herausführen, garantiert. Und ich habe euch dieses Wort gegeben und ich habe es Abraham versprochen und ich bin in diesen Bund eingegangen und ich habe Abraham schon gesagt, was alles passieren wird. Gott hält alle seine Versprechen. Aber schau, ein Bund ist nicht nur ein Versprechen, sondern ein Bund ist noch viel mehr ein Vertrag. Es ist ein Vertrag, ein Bündnis, das Gott eingeht, ein rechtliches, vereinbartes Versprechen. Und wir brauchen immer wieder solche Versprechen, um uns daran zu erinnern, was wir versprochen haben. Wir brauchen diesen Vertrag, damit es uns alle Zeit vor Augen ist. Wir brauchen einen Vertrag, wenn wir ein Haus gekauft haben, damit wir erinnert werden. Ach so, ich muss ja mein Geld dafür abgeben, sonst würden wir das vielleicht vergessen. Wir brauchen einen Arbeitsvertrag, damit wir uns immer wieder neu erinnern. Ach so, der Wecker klingelt, ich müsste jetzt mal zur Arbeit gehen, weil da gibt es ja so einen Vertrag, wo ich mich daran gebunden habe. Und so wie Gott seinem Volk versprochen hat, sie aus der Sklaverei zu retten, haben auch wir dieses Versprechen für die Errettung. Und hier kommt dieser Knackpunkt, Gott braucht diesen Bund nicht. Gott ist diesen Bund nicht wegen sich selbst eingegangen. Gott hält sein Versprechen so oder so. Gott ist diesen Bund eingegangen für uns. Wir brauchen ihn, damit wir dadurch ermutigt werden. Und er sagt, diesem Volk, Vers 21, werde ich gnädig sein. Diesem Volk wird meine Gnade gehören. Und das macht diesen dritten Aspekt nach dem Versprechen und dem Vertrag eines Bundes so deutlich. Es ist noch viel mehr eine Beziehung. Und ich musste auch wieder daran denken, ich habe meiner Frau irgendwann mal ein Versprechen gegeben vor 9 Jahren. Und ich habe ihr versprochen, dass ich sie lieben werde und mich ihr hingeben werde. Ganz und gar, das war mein Versprechen. Aber ich habe das auch vor Gott getan und viele von euch waren auch dabei gewesen, dass ich dadurch in diesen Bund, in diesen Vertrag vor Gott gegangen bin. Und anschließend haben wir in dieser Ehebeziehung gelebt und leben in ihr heute, weil dieser Bund, den wir eingegangen sind, mehr als ein Versprechen und mehr als ein Vertrag vor Gott ist. Es ist eine Lebensweise, es ist eine Beziehung. Und jetzt können wir dieses Bild auch in gewisser Weise erweitern und auf uns selbst übertragen. Meine Frau, sie hatte irgendwann mal eine eigene Identität und dann kam ich. Und jetzt hat sie nicht mehr ihre eigene Identität, sondern hat meine angenommen. weil sie mich kennengelernt hat und mit mir in den Bund getreten ist. Und dieses Versprechen und dieser Vertrag und diese Beziehung kamen dann für sie zu einem neuen Namen. Sie hat einen neuen Namen bekommen, also der Name Janssen ist sozusagen ihr Bundesname, könnten wir sagen. Und wenn sie sich jetzt am Telefon melden würde mit ihrem alten Namen, dann würde ich vielleicht sagen, oh, was ist jetzt los? Da stimmt doch irgendwas nicht. Sie hat doch schon einen neuen Namen bekommen. Sie hat doch eine neue Identität. Sie ist jetzt an jemanden gebunden, weil sie meinen Namen bekommen hat, den Bundesnamen. Und so ähnlich geht es jedem Menschen, der eine Errettung in Jesus findet. Jedem Menschen, der sein Glauben und Vertrauen auf diesen Jesus wirft, der herabgekommen ist, der Mensch geworden ist, um dich und mich zu retten, der die Liebe Gottes offenbart hat, sich selbst hinzugeben und für uns an diesem Kreuz zu sterben. All diese Menschen bekommen diese neue Identität. Die Gemeinde wird an vielen Stellen die Braut Christi genannt. Und da ist unser Wert. Da wird die Frage beantwortet, wer bin ich? Diese Aspekte sind so grundlegend. Unser alter Name, er verschwindet und wir bekommen den Namen, den wir in Jesus wiederfinden. Jesus hat uns versprochen, dass er allein die Rettung für uns ist. Er ist diesen Vertrag vor Gott eingegangen, diesen Bund und bewirkt ihn durch sein eigenes Blut. Während wir das Abendmahl nehmen, erinnern wir uns ständig an diese Worte, dass sein Blut der neue Bund ist, der Bund, den er bewirkt hat. Aber nicht nur, um uns ein Versprechen zu geben, nicht nur, um diesen Vertrag aufzubauen, sondern um Beziehung zu uns zu haben, um uns zu begegnen und in Beziehung zu uns zu leben. Und nichts kann daran etwas ändern. Wir finden unsere Identität. Wir können diese Frage, wer wir sind, nur beantworten innerhalb der Identität Jesu Christi. Also frage ich dich, wie beantwortest du diese Frage, wer du bist? Worin suchst du heute deine Identität? Vielleicht bist du schon lange ein Kind Gottes und weißt eigentlich um diese Identität, aber du suchst sie trotzdem woanders. Suchst sie trotzdem in Medien, in Beziehungen, auf der Arbeit, in Hobbys oder sonstigen Dingen. In welcher Form scheiterst du immer wieder in deinem Leben, weil du merkst, dass du es darin suchst? Ist Gott mit dir? Ist das deine Identität, dass Gott zu dir sagt, ich bin mit dir, ich werde mit dir sein? Wie notwendig für uns heute, neu auf diesen Namen Gottes zu achten und diesen Namen lieben zu lernen. Ich bin, der ich bin. Was bedeutet er für uns? Auch mit dieser Ausrichtung, wie Petrus es in Apostelgeschichte 4, Vers 12 sagt. Und in keinem anderen ist das Heil. Denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir gerettet werden müssen. Das ist der Name Jesus Christus. Keinem anderen ist das Heil, außer allein in seinem Namen. Lasst uns heute auch durch diese Erkenntnis neu ausgerichtet werden auf ihn. Amen. Lasst uns gern auch noch aufstehen zu einer Gebetsgemeinschaft. Jeder, der beten möchte, der darf es auch gerne tun. Herr, ich danke dir, dass die Suche nach unserer eigenen Identität in dir ein Ende findet, weil du der bist, der du bist. Weil wir diese Frage nur in Anbetracht deiner selbst beantworten können. Herr, dass du der Ewige bist, der immer war, der immer ist und der immer sein wird. Herr, führe du uns in dir zur Ruhe und sei du mit uns, Herr. Amen.